Realität zu tun haben, wie sie von anderen Medien zum Teil gehandhabt und propagiert wird, was heißt zum Teil vorwiegend propagiert wird. Ihr könnt uns hier anrufen und beitragen zu unserer Sendung, könnt uns kritisieren, könnt uns anmaulen oder auch loben, egal. Wir sind erreichbar unter der Telefonnummer Freiburg 0761 31028. Oder wenn ihr nicht anrufen könnt, sondern nur schreiben könnt, dann geht das natürlich auch. Radio Dreieckland Inforedaktion Adlerstraße 12 in 7800 Freiburg. Und darum geht es heute im Info.
Ja, es geht um eine Buchvorstellung. Erfahrung von Organisationen und Bewegungen, die den politisch-militärischen Kampf um die Macht in Westeuropa führen oder führten, wurden von Pairo Ayrebe in einem Buch zusammengetragen. Dazu eine kurze Buchvorstellung.
Gibt es doch Werbung in Radio Dreieckland? Nicht aufrechte Kommerzgegnerinnen sind es, die das befürchten, sondern der Verdacht wird diesmal ganz woanders gehegt.
Stadtwaldtrasse in Offenburg. In Offenburg bahnt sich ein BürgerInnenbegehren gegen eine geplante Straße durch den Stadtwald an. Hierzu ein Interview mit dem BUND aus Offenburg.
Kiefernstraße in Düsseldorf wurde durchsucht. Statt der in den Medien gemeldeten 100 Kilogramm Haschisch fanden die uniformierten SEK-Beamten nur 5 Kilogramm vor. Ob das für alle reicht?
Durchsuchung im Josfritz. Am Mittwoch durchsuchten Bullen des Landeskriminalamts den Buchladen Josfritz. Sie waren auf der Suche nach einer kriminalisierten Ausgabe, der Ausbruch. Hierzu ein Interview mit jemandem vom Josfritz.
Zwischen Freiburg und Breisach soll laut den Plänen des Regierungspräsidiums eine neue Straße gebaut werden. Die Landschaft zwischen Thuniberg und Kaiserstuhl, wo es einige wichtige Biotope und außerdem ausgedehnte Wasserschutzgebiete gibt, würde von dieser Trasse durchschnitten und unwiederbringlich geschädigt. Wir haben uns die Planungsgutachten zur B31 West neu mal angesehen.
Ja, soweit unser Themenüberblick.
Ein neues Buch ist erschienen im Verlag Schwarze Risse Berlin. Der Autor Pairo Ayrebe hat mit dem Titel Bewaffneter Kampf in Europa eine zusammenfassende Darstellung der Organisationen auf Korsika, in Italien, Nordirland, der BRD und Italien vorgelegt. Ein Buch, das schon länger in Spanisch vorlag und jetzt in Deutsch erschienen ist. Pairo Ayrebe setzt sich ausführlich mit Geschichte und Entstehungszusammenhängen der verschiedenen Organisationen auseinander. Die Ziele korsischer FLNC-Mitglieder, so ist das Kürzel der Nationalen Korsischen Befreiungsfront, die Ziele also Abschaffung nationaler Unterdrückung sind wieder ganz andere als die der Roten Brigaden in Italien. Es gibt sehr vieles im Buch, was einer breiten Leserinnenschaft sicherlich noch nicht bekannt ist. Der Autor selber kommt aus dem Baskenland und schildert die Situation dort natürlich unter besonders persönlichen Eindrücken. Er versteht es, Ursachen für die Entstehung bewaffnet kämpfender Gruppen verständlich zu machen. So ist es im Falle Euskadis Ende der 50er Jahre gewesen, als frankistische Unterdrückung und ökonomische Entwicklung die baskische Identität zunehmend einschränkten. Allmählich erhoben sich die Bevölkerungsteile, die am meisten die nationale Unterdrückung spürten, brachen mit den traditionellen nationalistischen Kräften wie der baskischen nationalistischen Partei und gründeten Vorläuferorganisationen der ETA, der Gruppe Euskadita Askatasuna, Baskenland und Freiheit. Ein Beispiel für die Entstehung bewaffneter Gruppen im Buch ist auch die Entstehung bewaffneter Frauengruppen. 1974, ein Jahr nachdem die revolutionären Zellen in der BRD das erste Mal auftauchten, taten dies auch die Rote Zora-Frauen. Für die Abschaffung des Paragraphen 218 wurde eine Bombe am Bundesverfassungsgericht gezündet. Diese Forderung war eine unter vielen. Andere Aktionen richteten sich gegen Zentren der Genforschung und Manipulation, gegen Reiseunternehmen, die vom sogenannten Sextourismus profitierten, gegen Sexshops und Pornoläden. Im Buch schreibt Pairo Ayrebe: Sie richteten sich gegen Unternehmen, in denen die Ausbeutung der Frauen besonders krass ist, wie im Fall der Firma Adler, die verschiedene Textilfabriken in Trikontländern besitzt und die 1987 nach langen Kämpfen der Arbeiterinnen in Südkorea Ziel von 11 Anschlägen der Roten Zora war, mit einem Sachschaden von über 35 Millionen Mark. Die Direktion akzeptierte daraufhin im Oktober desselben Jahres einen Großteil der von den südkoreanischen Arbeiterinnen aufgestellten Forderungen, was den Unmut der BRD-Regierung hervorrief, die darin eine propagandistische Aufwertung bewaffneter Aktionen sah. 18. Dezember 1987. Hunderte von Polizisten bereiten sich in den Polizeirevieren auf einen großen Schlag vor, um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Aktivistinnen der Roten Zora zu verhaften, zum ersten Mal seit ihrer Entstehung 1974, und die Frauengruppen zu kriminalisieren, die den Widerstand gegen die aktuellen Forschungen der Gen- und Reproduktionstechnologien getragen hatten. Die Stunde war gekommen und sie sparten nicht an Mitteln. An 33 verschiedenen Stellen in der BRD drangen gleichzeitig Gruppen von 30 Polizisten in Arbeitszentren und Dutzenden von Privatwohnungen feministischer und linker Aktivistinnen ein. Die beschlagnahmten Papiere und Dokumente, vor allem die Archivbestände der Arbeitszentren, für die Öffentlichkeit zugänglich, transportierten sie in Wannen ab. Dieses Mal konnte nichts schiefgehen und trotzdem, die Dinge nahmen einen anderen Lauf. Die Absicht, die feministische Bewegung zu kriminalisieren, war offensichtlich. Die Jahre, in denen der Staat widerspruchslos zugeschlagen konnte, lagen weit zurück und in diesem Fall gab es massiven Widerspruch. Das Offenlegen der polizeilichen Vorgehensweise und die Solidaritätsbekundungen zwangen sie, den Großteil der Frauen wieder freizulassen. Jetzt ging es darum, das Gesicht zu wahren und sie suchten zwei Frauen aus, die die Rechnung zahlen sollten. Ulla Penselin und Ingrid Strobel, die sie der Mitgliedschaft der Roten Zora bzw. der revolutionären Zellen anklagten. Die Gründe für die Verhaftung Ingrid Strobels waren klar. Aktive Beteiligung an der Frauenbewegung, militante Antifaschistin, entschiedene Verteidigerin der Flüchtlinge in der BRD, Antimilitaristin und Gegnerin des BRD-Staates. Was Ingrids Schuld noch vergrößerte, war, dass sie als Journalistin bei der feministischen Zeitschrift Emma mitgearbeitet hatte, in der ein Interview mit der Roten Zora veröffentlicht worden war. Mit solch einem strafbaren Lebenslauf war die Sache für die Polizei klar. Es gab nur noch ein einziges Problem. Keiner dieser Gründe reicht aus, um jemanden einzuknasten. So erhoben sie als konkrete Anklage Mitgliedschaft in den revolutionären Zellen. Und der überzeugende Beweis? Ingrid kaufte bei irgendeiner Gelegenheit einen Wecker der gleichen Marke, wie ihn diese Organisation im Oktober 86 bei einem Anschlag gegen die Lufthansa, wegen deren Verwicklung in die Abschiebung von Flüchtlingen und der Organisierung von Flügen nach Thailand und auf die Philippinen für die Sextourismusindustrie benutzt hatte. Diese Tatsache war der Polizei seit Monaten bekannt. Kein neuer Beweis war aufgetaucht. Aber sie hatten zu verurteilen und mangels etwas Besserem. Ingrid hatte den Kauf zugegeben. Aber sie weigerte sich, den Namen des Freundes zu nennen, für den sie dies getan hatte, und verneinte auch, über den späteren Gebrauch zu wissen. Auch Ulla, in einer Frauengruppe gegen Gentechnologie und Bevölkerungspolitik in Hamburg aktiv und bekannt für ihre radikalen Positionen zu verschiedenen Themen, sah sich Beweisen ähnlichen Kalibers ausgesetzt. Beide blieben in Haft und wurden zum Ausgangspunkt einer wichtigen Solidaritätskampagne, die über die Grenzen der BRD hinausging. Jeder Terrorist fängt klein an, war die Erklärung eines Verantwortlichen aus dem Innenministerium, was nahelegt, am besten alle Leute einzuknasten, bevor sie Gelegenheit haben, irgendwas zu machen. Der Druck der Straße und das offensichtliche Fehlen jeglicher Beweise zwang die Justiz, Ulla Penselin im August 88 ohne Anklage freizulassen. Es blieben 8 Monate Knast ohne Grund. Ingrid für ihren Teil sah sich mit einem ausgedehnten Prozess konfrontiert, der am 14. Februar 89 in Essen begann. Am Vortag der Prozesseröffnung fand am 11. Februar in Essen eine Demonstration statt, an der sich, hier schreibt Peyo Ayerbe, 6.000 Leute, ich glaube es waren 10.000 Leute, beteiligten, die ihre Freilassung forderten und gegen den 129a, der die Kontaktsperre im Knast erlaubt, demonstrierten. Im Juni 89 wurde Ingrid Strobel wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung RZ zu 5 Jahren Knast verurteilt. Am 10. Mai 90 wurde sie aus der Haft entlassen, nachdem der Bundesgerichtshof im Revisionsverfahren die Verurteilung nach § 129a aufgehoben hatte. Soweit ein Ausschnitt aus Peyo Ayerbes Buch. Wie gesagt, es beschäftigt sich mit Entstehung, Verlauf, auch Einschätzungsversuchen der verschiedenen bewaffneten Kämpfe in Europa und ist für 20 Mark im Buchhandel erhältlich. Unser nächstes Thema, Werbung im Radio. Nicht aufrechte Kommerzgegnerinnen sind es, die davor warnen oder prophezeien, dass sie Einzug hält bei Radio Dreieckland, sondern das Landeskriminalamt Baden-Württemberg führt ein Aktenzeichen mit einem zugehörigen Ermittlungsverfahren, wonach unbekannte Redakteure, Betreiber und sonstige Verantwortliche verdächtigt werden, für die, ich kann es nicht behören, terroristische Vereinigung Rote Zora geworben zu haben. Dies mit einer Sendung im Juni dieses Jahres. Keine Angst, es geht uns jetzt nicht darum, euch vorzujammern, dass legal unsere Post überwacht, die Telefone abgehört und diverse andere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt werden können. Wahrscheinlich wisst ihr darüber schon Bescheid. Und wenn nicht, wäre eure Reaktion vielleicht klar. Das trauen wir denen locker zu, dass sie den netten Leuten von RDL in die Suppe spucken wollen. Also gut, kein Gejammere über Polizei und Staatsanwaltschaft. Das andere, was möglich wäre, wir könnten euch die Entwicklung dieses Gräuelparagraphen 129a näher bringen, seine Wurzeln in der Bekämpfung sozialistischer Opposition durch preußische Herrscher freilegen, Kommunisten hat's in Deutschland etc. Aber nein, das muss es jetzt auch nicht sein. Wir wollen unserer Berichterstattung heute treu bleiben und den Blick auf uns, in Anführungszeichen, uns richten. Auf uns heißt, wo sind denn die, die handeln gegen Obrigkeit, Verfolgung und Repression? Und da dachten wir, es gab noch mehr Verfahren dieser Art, außer dem eben erwähnten gegen Ingrid Strobel. Es gab auch den Prozess gegen Fritz Storin beispielsweise 1988-89 und diese Geschichte, die Geschichte der Gegenwehr, soll hier jetzt kurz erzählt werden. Fritz wurde zunächst angeklagt, an der Dokumentation zweier gehaltener Redebeiträge mitbeteiligt gewesen zu sein. Zwei Redebeiträge gehalten auf einer Veranstaltung zu den Häusern in der Hamburger Hafenstraße. In diesen Redebeiträgen ging es um die Forderung nach Zusammenlegung für die politischen Gefangenen und was diese mit den besetzten Häusern zu tun hat. Angeklagt wurde er dann wegen Unterstützung der RAF. Neben dem Versuch, Fritz später noch wegen eines Sprengstoffanschlages auf einen Mast des AKW Brokdorf zu verurteilen, was später fallen gelassen wurde, gab es ein Jahr Gefängnis für ihn, zu dem er Anfang 89 verurteilt wurde. Der Prozess wurde zu einem beeindruckenden Beispiel von Mobilisierung draußen. Dutzende von verschiedenen Gruppen fanden sich in der Prozessgruppe zusammen. Von JournalistInnen der IG Medien über die GAL, Grün-Alternative Liste, Fachgruppe Betrieb und Gewerkschaften hin zu Stadtteil, Frauen, Nahost und anderen Gruppen arbeiteten sie unter der Parole Prozess angreifen, Fritz bleibt draußen, Einstellung des Verfahrens. Neben der Tatsache, dass es zum morgendlichen Prozessbeginn immer eine Demo von ca. 100 Leuten gab, der Saal immer überfüllt und der Richter sichtlich entnervt war, kamen zahlreiche begleitende Aktionen von Besuchen der Bürgerschaftssitzungen bis zu organisierter Sabotage in Betrieben vom Komitee für praktische Betriebsarbeit. Es kann gar nicht alles aufgezählt werden. Fritz, der sich am Tag der Urteilsverkündung nicht zeigte, um der Verhaftung zu entgehen, wurde 4 Monate später doch gefasst. Allerdings dann nach der Hälfte der Strafe entlassen. Warum? Fritz meint dazu. Auf jeden Fall lässt sich das nicht unabhängig von der Vorgeschichte betrachten. Die Anti-AKW-Bewegung, die offensive Prozessmobilisierung zum 129a-Verfahren und die breite Solidarität, die Kritik am Urteil, selbst in der demokratischen Öffentlichkeit. Hinzu kommt die fortwährende Problematisierung der ISO-Haftbedingungen bis hin zu wiederholten Anfragen der GAL in der Bürgerschaft. Der Richter Bürig kommentierte das Ganze nach dem Urteil so. Noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik ist in Hamburg ein Gericht von extremen Gruppen, von Sympathisantenkreisen, die sich dem inkriminierten Gedankengut verpflichtet fühlen, so unter Druck gesetzt worden wie in diesem Verfahren. Das Gericht wurde zur Bühne für verfassungsfeindliche Aktionen und das trotz des Angebots des Senats, eine von allen Beschwernissen freie Verhandlung zu führen. Eine Verhandlung des offenen Visiers, das die Chance bot, das Verfahren auf kleinster Flamme zu kochen. Aber es wurde als Reaktion eine Front der Scharfmacherei aufgebaut. Sowas hat Hamburg noch nicht kennengelernt. Die Angreifer- und Verteidigerfront wurde versucht, in ihr Gegenteil zu kehren. Nach der Parole, der Staat ist an allem schuld. Die Polizei ist der Angreifer und das Gericht der Handlanger. Der 129a war der Aufhänger, um mit ungeheurem Aufwand dafür zu fechten, dem Gericht den Paragraphen aus der Hand zu nehmen. Im Frühjahr 89, nach der Beendigung des Prozesses, bekannte dann ein leitender Hamburger Staatsanwalt: Wenn wir damals gewusst hätten, was aus diesem Verfahren resultiert, wäre es nie zu einem Prozess gekommen.
Yeah. options to say you're right and say you're wrong. It seems to be in the fashion to say you're right and say you're wrong. You've got to see both sides. You'll find yourself in jail for long.
Ja, das ist von John Mayall, The Laws Must Change.
Der Stadtwald wird zerschnitten. Tausende Quadratmeter Waldboden mit Asphalt versiegelt. 50.000 Quadratmeter Wald mit Straßen so eingekesselt, dass sie ökologisch wertlos werden, Der Gemeinderat beschloss am 10. Juli für 11 Millionen eine neue Anbindung des Industriegebiets an die Autobahn A5 hinzuklotzen. Entwarnung für alle regiofixierten Ökologinnen, die gerade entsetzt aufhorchen. Keine Sorge, in Freiburg sind die Industriegebiete hervorragend und mehrspurig an die Autobahn und sonst wohin angeschlossen. Der Stadtwald erfreut sich bereits mehrerer Zubringer. Die Verkehrsplanerinnen wüssten vermutlich in Freiburg überhaupt nicht mehr, wie sie zwischen A5 und Stadt noch zusätzliche Straßen dem verwöhnten Individualverkehr andienen könnten. Nein, das Szenario spielt sich 60 Kilometer nördlich im sogenannten Oberzentrum Offenburg ab. Doch es regt sich Widerstand in der Ortenauer Metropole gegen diesen Straßenzug. Die Verwirklichung der sogenannten Stadtwaldtrasse soll notfalls mit einem Bürgerinnenentscheid gestoppt werden. Zur Entscheidung stünde dann neben der Stadtwaldtrasse noch ein Alternativvorschlag, der sogenannte Brezelknoten, an. Stefan Kamm vom BUND Offenburg.
Brezelknote bedeutet, dass also nicht eine neue Straße gebaut wird, sondern dass der bestehende, also da gibt es einen Knoten zwischen B33 und dem Autobahnzubringer. Und die B33, die führt also durch das Industriegebiet durch, um das es geht. Das heißt, man bräuchte jetzt nur den Autobahnzubringer besser an die B33 anschließen und dann noch Einfahrt bauen. Also die B33 läuft dann an den Betrieben vorbei oder mit durch. Wenn man dann Einfahrt baut zu den Betriebe hin oder in das Industriegebiet rein, dann wäre da also der Anschluss gegeben. Das Einzige, was fehlt am Brezelknote, den gibt es also heute schon, bis auf eine Schleife. Und die Schleife, die braucht man, um von der Autobahn her in Richtung Norden zu kommen, also in Richtung Industriegebiet, das liegt nördlich vom Autobahnzubringer.
Dieser Alternativvorschlag geisterte schon Jahre in den Offenburger Verwaltungsschubladen herum. Der Brezelknoten bzw. dessen Ausbau wird denn auch von den Fraktionen der SPD und der Grünen und, Mensch höre und staune, der Stadtverwaltung bevorzugt. Doch die Mehrheiten im Gemeinderat, in dem Fall CDU und FDP, entschieden sich, wie Gemeinderatsmehrheiten scheinbar immer entscheiden, nämlich für den teureren Unsinn. Damit war allerdings noch nicht alles entschieden.
Wir haben natürlich schon vor dem Gemeinderatsbeschluss am 10. Juli, wo dann endgültig entschieden wurde, dass die Stadtwaldtrasse gebaut werden soll, uns einigermaßen darauf vorbereitet, dass wir da was machen müssen. Und haben zum Beispiel Postkarteaktionen gemacht, mit denen die Bürger und Bürgerinnen in Offenburg direkt an die Gemeinderäte oder Stadträte in dem Fall eine Postkarte schicken konnten, wo einfach drauf stand, dass ich als Bürgerin oder Bürger der Stadt Offenburg dagegen bin, dass eine neue Straße gebaut wird, wenn es eine Alternative gibt, bei der nur bestehende Straße ausgebaut werden müssen. Dann, als die Entscheidung gefallen war, gegen uns, also für den Ausbau der Stadtwaldtrasse, haben wir das Bürgerbegehren erstmal angestrengt. Das heißt, man musste innerhalb von 4 Wochen, vom 10. Juli ab, 6.000 Unterschriften sammeln, 6.000 gültige Unterschriften. Und das haben wir wahrscheinlich mit Erfolg geschafft. Also gesammelt sind jetzt 8.066 Unterschriften. Die wurde am 8.8.91 übergeben und werden derzeit ausgezählt. Das heißt, es wird jetzt geprüft, ob eben die 6.000 gültige Unterschriften zusammengekommen sind.
Der Bürgerinnenentscheid wird also wahrscheinlich zustande kommen. Und damit sieht es auch für die geplante Stadtwaldtrasse schlecht aus. Ökologinnen können hoffen. Demokratiefetischistinnen dürfen vermutlich schon jetzt jubeln. Wird doch dabei wieder eines der wenigen plebiszitären Elemente belebt, die uns die Polit- und Wirtschaftselite Baden-Württembergs zumindest gewährt hat. Stefan Kamm kann sich jedoch nicht so richtig freuen.
Ich denke, es ist schon mal was Positives, aber gerade in dem Fall jetzt ist eigentlich ein Kraftakt, der nicht nötig wäre, weil das eigentlich ein Problem ist, über das man schon lange weg sein müsste. Ich meine, alle Leute ist eigentlich klar, dass Verkehr, und also Individualverkehr, Automobilverkehr, keine Zukunft hat in der Form, wie er jetzt stattfindet. Und wenn man da jetzt noch so eine Kraft aufwenden muss, um eigentlich sowas noch den Leuten klar zu machen, dann finde ich es schade. Also ich finde es Bürgerentscheid prinzipiell gut, aber nicht bei so einem Thema, wo eigentlich schon klar sein muss, dass dass es so nicht weitergeht.
Am 1. April 1991 wurde der Chef der Treuhand Detlef Carsten Rohwetter von einem Kommando der Roten Armee-Fraktion in seinem Haus erschossen. In einer Erklärung zu dieser Aktion sprach die RAF unter anderem davon, sich mit allen, die hier die Lebenssituation im Kapitalismus als bedrückend empfinden, organisieren zu wollen, um eben gegen diese Realität zu handeln. Sie nahm Bezug auf die verheerende wirtschaftliche Entwicklung in der DDR, sie nahm Bezug auf die Zunahme von Rassismus und staatlicher Repression in der BRD. Die staatliche Repression hat in Freiburg ihr neuestes Kapitelchen aufgeschlagen. Sie wollte sich aufmachen, die Verbreitung der eben erwähnten Erklärung zu behindern. Dies mittels eines erneuten Durchsuchungsbefehls wegen der Zeitung Ausbruch. Die Ausbruch hatte eine Abschrift der Erklärung in ihrer Ausgabe Nummer 20 vom Mai dieses Jahres abgedruckt. Landes-, Bundeskriminalamt und Oberlandesgericht aus Stuttgart, das Amt für öffentliche Ordnung, sie alle hatten ihre Büttel in die Wilhelmstraße zum Buchladen Jos Fritz geschickt, um zu stöbern und die Ausbruch Nummer 20 zu suchen. Sie machten sich an ihre Arbeit, wie Jan vom Buchladen im Interview erzählte.
Das Büro war vollgestopft von diesen Leuten und haben einige Ordner durchsucht, wirklich Blatt für Blatt. Also sie haben Stichproben gemacht, haben die Schreibtische durchgeguckt und die Karteien. Und dann sind sie durch den Buchladen durchgegangen und haben überall, wo es irgendwelche Stapel von Zeitschriften oder Flugis gegeben hat, haben sie so durchgeblättert, um zu gucken, ob was drunter ist, sozusagen. Ja.
Die Nummer 20 jedoch war nicht erhältlich, weder für 3,50 Mark überm Ladentisch noch sonst irgendwo durch weiß behandschuhte Beamtenfinger auffindbar. Und so machten sie sich halt auf die Suche nach anderen Dingen.
Und sie haben also, das habe ich genau gesehen, Rechnungen, auf denen ein Stern war oder sowas, die von ganz anderen Verlagen kommen, die schon seit 20 Jahren Sterne drauf haben, das haben sie sich dann genauer angeguckt. Oder Rechnungen auf Umweltpapier, in denen was handgeschrieben war, haben sich dann genauer angeguckt. Also sie haben wirklich auch auf Zufallsfunde gehofft. Sie kamen rein und hatten, das fand ich auch sehr interessant, hatten einen Plan vom Buchladen, handgemachten Plan vom Buchladen, auf einem schon etwas mitgenommenen Papier, was aber neu aussah. Das haben wir auch genauer angeguckt, weil schon vor vielen Jahren hier eine Durchsuchung gewesen ist und damals hatten sie auch einen handgemachten Plan. Sie hatten aber einen neueren handgemachten Plan, das Papier sah neu, also sah nicht so aus, als wäre es schon 15 Jahre alt oder sowas, oder 10 Jahre alt. Und in diesem Plan waren so Kreuze, wo man eben die verschiedenen Machwerke finden konnte. So. Das heißt, es muss einen Testkäufer gegeben haben, der vor ein paar Wochen hier im Buchladen war und sich umgeguckt hat und vielleicht eine Zeitschrift oder Flugblätter oder sowas hat mitgehen.
Beschlagnahmt wurde die Nummer 22, der Ausbruch fehlt wahrscheinlich noch in der Sammlung. Und aufgegeben haben sie auch nicht die Versuche, Informationen zu bekommen, mit Ausquetschen nämlich.
Ich meine, sie haben uns ausgefragt, ne? Und sie haben mich ausgefragt, ob ich irgendwas wüsste, wer verteilt, wo gedruckt und so weiter. Und ich habe gesagt, ich wüsste von nichts, weil es auch so ist. Ich arbeite meistens im Büro und kriege, also wenn ich mit was in der Kasse stattfindet. Und es ist klar, dass die Nummern verkauft werden hier. Ob die eine Nummer hier verkauft wurde oder nicht, das weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. Und was dann der sagte, ja, ob ich glaube, dass er mir glaubt. Und er hat gesagt, das wäre sein Problem, ob er mir glaubt oder nicht glaubt.
Keine Gespräche mit der Polizei zu führen, da diese nur ein Interesse hat, nämlich Handlanger der Kriminalisierer zu spielen, ist die einzig richtige Verfahrensweise. Das muss ich noch ein bisschen rumsprechen, wie es aussieht. Der Jos Fritz bleibt weiterhin Verkaufsstelle für die Ausbruch, neben dem Infoladen im Stühlinger, dem Strandcafé und vielen Kneipen in Freiburg.
Wir sind aber nicht willens, uns einschüchtern zu lassen. Wir sehen es auch nicht ein, dass durch solche Aktionen seitens der Polizei wir unsere Linie ändern sollten, dass wir grundsätzlich für Meinungsfreiheit sind und alle Druckwerke, egal ob dicke Bücher oder Flugblätter, hier haben werden, die einer Klärung und einer Diskussion förderlich sind. Also wir werden auch, wenn wir mit Leuten viel diskutieren müssen, werden wir Heidegger hier haben und wir werden auch ein oder zwei wichtige Bücher von Jünger haben. Genauso werden wir Flugblätter von der linken Szene hier haben, weil es notwendig ist, sich die Sachen zu klären.
Gestern Morgen wurde ein Haus in der Kiefernstraße in Düsseldorf mit massivem Polizeiaufgebot gestürmt und durchsucht. Der Fund: stolze 5 Kilogramm Haschisch. Ein Bewohner des Hauses zu der Durchsuchung.
Der Haussuchungsbefehl hier vom Haus lief schon seit irgendwie Mai. Und die scheinen seit Mai observiert zu haben hier das Haus, weil die waren ziemlich informiert über was die einzelnen Leute machen und wie teilweise auch das Verhältnis unter den Leuten ist. Da waren die Bullen schon richtig gut informiert. Was kann man dazu sagen? Und der ganze Haussuchungsbefehl lief halt gegen die eine Person, aber uns wurde halt vorgeworfen, so indirekt in diesem Haussuchungsbefehl, dass wir eine Art, naja, kriminelle Vereinigung, irgendwie sowas, organisierte Kriminalität, sowas in der Richtung sind. Weil der Durchsuchungsbefehl halt gegen eine Person und seine Wohnung und seine Nebengelasse und Auto. Und dann wird aber halt vorausgesetzt, dass der eine, dem vorgeworfen wurde, halt hier zu dealen oder so und Großmengen zu haben, auch bei uns auf dem Klo oder in der Dusche oder im Kinderzimmer oder im Verstärker oder so, seine Kilos bunkern kann. Damit sind die halt vorgegangen und haben aufgrund dessen halt nicht nur die Wohnung und dessen Keller oder sowas oder dessen Auto, sondern wirklich hier jede Wohnung, jeden Raum, jedes Auto und alles auf den Kopf gestellt und sind dabei relativ rabiat vorgegangen.
Das Aufgebot der Polizisten war ja auch beträchtlich. Schätzungsweise 100 Polizisten stürmten das Haus. SEK-Leute mischten dabei kräftig mit und alle zusammen konnten dann auch massig viel kaputt machen. Türen wurden eingetreten, Sachen zerschlagen. Kiefernstraße, das ist aber auch das Symbol von Widerstand und autonomer Szene. Das verbreiteten dann auch Presseorgane fleißig. Mit der simplen Gleichung links gleich autonom gleich Kiefernstraße gleich Drogenszene. Die Polizei schien eine Hetze, so der Bewohner, nicht beabsichtigt zu haben.
Nee, den Eindruck hatte ich eigentlich hier von den Bullen eigentlich nicht. Ich hab irgendwie, okay, so wie sie vorgegangen sind mit der Art und Weise, mit Videodokumentation von allem, was hier rumstand und so, hat mich das schon so an so eine politische Polizeirazzia erinnert. Aber irgendwie die Bullen selber, das war alles nur RD. Deswegen, ich weiß es nicht. Von denen selber aus ging es wohl nicht in die Richtung, was halt der Staatsschutz oder oder sonst was die übergelagerten Behörden und die Medien daraus machen, ist ein anderes Spiel. Hier werden halt irgendwelche Lügenstorys erzählt, wie es hier in den Häusern aussieht und was so bei den Leuten gefunden worden ist an angeblichen Waffen und was weiß ich nicht, Molotow-Cocktails und sowas. Dabei sind die alle nur zu blöd, irgendwas richtig zu erkennen. Also, und dann, wenn ich dann so Sachen höre, dass dann, weiß ich nicht, ein bisschen weiter weg, dann wohl die Leute das halt nicht so gut kennen, was das hier ist, dass dann halt solche Sachen dann direkt in die politische Richtung gedrückt werden von, ja, halt von Südwestfunk oder Medien oder sonst, oder Zeitung oder sowas. Da sieht man doch einfach, was daraus gemacht werden kann.
Auf der Pressekonferenz präsentierte die Polizei die 5 Kilogramm Hasch. 100 Leute, SEK und langwierige Planungen dürften sich dafür nicht gelohnt haben. Im Polizistenhirn hätte vielmehr eine Parole gehört:
zwei Ecken weitergehen auf die Haupteinkaufsstraße und hinter den Bahnhof und da mal ein bisschen rumchecken, aber dafür sind sie zu blöd. Weil da wird wirklich das harte Material gedealt und nicht zu wenig und nicht zu unauffällig. Also ich weiß es nicht, was die Bullen überhaupt sich noch für Hasch interessieren.
Doch auf die, Zitat, Blödheit der Bullen zu schwören, ist zu kurz gegriffen. Zu groß ist der Schaden, den die anrichten. Zwei Bewohner sitzen in U-Haft. Das Haus und die Straße ist, so stellt sich jetzt heraus, monatelang bespitzelt worden. Konsequenzen für alle Kiefernstraßenbewohnerinnen.
Erstmal so, dass hier wirklich mal gecheckt werden muss, was für Leute hier über die Straße rennen, weil wir haben gestern halt unter den Bullen, also untereinander, unabhängig voneinander, haben halt Leute unter den Bullen Typen und Frauen erkannt, die ja auch schon in Zivil auf Konzerten oder sonst irgendwas auf der Straße waren. Dass man da halt auch mal straßenmäßig darauf achtet, eh mehr wieder, was hier überhaupt rumrennt, weil das ist halt dann auch ein bisschen eingeschlafen mit der Zeit und so und was man Leuten erzählt und solche Sachen, ne?
Als ich noch jung und hübsch war, frisch und knackig aussah, übers meinen Körper schonte und bei meinen Eltern wohnte, ging dann noch das Licht aus, holte ich mein Düssel raus, denn meine kleinen Pfeifen kann ich mir nicht verkneifen. Ja, wir lieben unser Dorf, wir lieben unsere Trupps und die Verrückten. Kicks, kicks, kicks. LSD, MNT, schwarze Afghane für die Dame. Olé! Ach, was war das für Zeit? Mittags gibt es Weizen, dazu mach ich Gymnastik, durch und durch Elastik, meine alten Plastik schon, lebe also Kerne, sind nur meine kleinen Pfeifen, kann ich mir nicht verkneifen. Ja, 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 täglich einmal, einmal täglich hab ich, lasch ich. Ja, 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 täglich einmal, einmal täglich hab ich, lasch ich. Kicks, kicks, kicks. LSD, LT, Bild und Crow für die Braut. La 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 la. Olé. Ach, was war alles für Zeit. La 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 la. Jetzt bin ich fast reifig, verrückt und nicht mehr fleißig. Ich hasse das Normale, das Machtlose und Fahle. Geh lieber gerne tanzen und pflege meine Pflanzen. Meine kleinen Pfeifen kann ich mir nicht verkneifen. Ja, 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 täglich einmal, einmal täglich hasch ich, nass ich. Ja, 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 täglich einmal, einmal täglich hasch ich. Ja, wir lieben unser Dorf, wir lieben unsere Trost und die Verrückten. Kicks, kicks, kicks. Mescalin für den Queen, LSD in den Café, schwarze Afghane für die Dame, Bild und Kraut für die Braut, Opium ins Ministerium,
Ja, Tonsteine Scherben waren das mit dem Shit-Hit, aufgenommen in der Ufa-Fabrik im Juni 1984 von ihrer letzten Live-Platte Tonsteine Scherben in Berlin.
Am Beispiel der B31 West will ich aufzeigen, auf welche Art und Weise Straßenbauprojekte geplant, ihre Risiken vor allem im Hinblick auf Umweltverträglichkeit geprüft und dann unter Berufung auf den prognostizierten Anstieg des Individualverkehrs die Bewertung eines negativen Umweltverträglichkeitsgutachtens einfach unter den Tisch fallen gelassen wird. Zu der Planung der B31 West neu habe ich die Planungsunterlagen vorliegen. Das sind 6 dicke, gebundene Hefte mit insgesamt über 800 Seiten. Dort werden die verschiedenen Varianten des Neubaus, insgesamt gibt es da 6 Varianten, in ihrer wirtschaftlichen, ökologischen, verkehrlichen, landwirtschaftlichen und in ihren Auswirkungen auf die Wohnqualität untersucht. Jeder Aspekt der Untersuchung wird getrennt abgehandelt in 2 Hauptblöcken: Verkehrsuntersuchung und Umweltverträglichkeitsgutachten. Dabei werden die Planungsvarianten 1 bis 6 sowie der sogenannte Nullfall auf ihre Auswirkungen hin untersucht. Die Varianten 1 bis 6 sind 6 mehr oder weniger verschiedene, Trassenführungen zwischen Tuniberg und Kaiserstuhl. Die Nullvariante geht von dem Fall aus, dass die bestehende B31 West verbreitert wird. Diese ganze Beschreibung mag sich hier recht trocken und wissenschaftlich bzw. bürokratisch anhören. So ist die gesamte Untersuchung ja auch aufgebaut. Mit Unmengen von statistischem Erhebungsmaterial wird vorgegaukelt, dass dies eine objektive Untersuchung ist. Eine Untersuchung, die alle Fakten berücksichtigt und abwägt und dann zu einem für alle vertretbaren Ergebnis kommt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die Intention des Gutachtens tritt bereits in der Einleitung zutage. Es wird ein Verkehrsaufkommen errechnet für das Jahr 2010. Hier wird nun wie folgt aufgezeigt, dass der Verkehr, wohlgemerkt der Individualverkehr, bis zum Jahre 2010 um 23% ansteigen wird. Der öffentliche Nahverkehr erscheint als unfähig, Verkehrsbewegungen zu übernehmen. Hier also Auszüge aus den Planungsunterlagen. Die Prognose, dass der Individualverkehr bis zum Jahre 2010 um 22% bzw. 23% ansteigt, es ist eine Prognose des DIW, und um 17% ansteigend ist es laut Shell. Und das sind ja beides Institute, die nicht nur wenig mit der Automobilindustrie verquickt sind. Dann geht es weiter. Diese Prognose kann auch auf den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und das Untersuchungsgebiet übertragen werden, da die relativ dünne Besiedlung und die Anziehungskraft der Städte Breisach und vor allem Freiburg eine hohe individuelle Mobilität erfordern. Dies wird auch dokumentiert durch die bereits heute über dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegende Motorisierung des Landkreises. Besonders in ländlichen Zonen ist allgemein ein rückläufiges Verkehrsaufkommen des öffentlichen Personennahverkehrs und damit eine verbundene Verlagerung auf den Individualverkehr zu beobachten. Doch selbst unter der Hypothese einer wesentlichen Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Personennahverkehrs ist der verlagerungsfähige Anteil des motorisierten Individualverkehrs nur gering. Die Annahme einer Erhöhung des öffentlichen Personennahverkehrsanteils an Gesamtverkehrsaufkommen kann daher nicht Basis der Verkehrsprognose sein. Deren Auswirkungen werden jedoch in einem Szenarium untersucht. Hier steht Vergleiche Kapitel 13. Nun gut, soweit das Zitat. Ich schlage dann also mal nach im Kapitel 13. Da steht unter der Überschrift Szenarium ÖPNV: Trotz eines verbesserten öffentlichen Personennahverkehrsangebots oder einer Verteuerung des motorisierten Individualverkehrs ist das Verlagerungspotenzial von Pkw-Fahrten auf andere Verkehrsmittel beschränkt. Eine Vielzahl von Fahrten lassen sich, sei es aufgrund des Fahrziels oder aufgrund des Fahrzwecks, zum Beispiel Transport von Gütern, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen. Eine Untersuchung in eckigen Klammern 7 hat gezeigt, dass 17,5% aller Fahrten des motorisierten Individualverkehrs auf die üblichen Verkehrsmittel verlagerbar sind. Gut. Das heißt also, die Unfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs, Verkehrsströme zu übernehmen, wird einfach festgestellt. Wenn man dann, wie ich eben, oder Frau, ich habe also eben ein bisschen rumgeblättert, und dann findet sich im Kapitel 13 das Szenario ÖPNV. Im Klartext heißt das, was ich eben vorgelesen habe: Es ist nicht möglich, größere Verkehrsströme auf den öffentlichen Personennahverkehr zu verlagern. Warum das so ist, steht in irgendeinem Gutachten, eckige Klammer auf 7, das versteckt dann irgendwann im hinteren Teil als Literaturangabe auftaucht. Wie das Gutachten zustande kommt, weiß offensichtlich niemand. Es bildet aber das gesamte Fundament der Planung. Überhaupt ist nur auf dieser Grundlage zu begründen, dass die neue Straße gebaut werden muss. Die Möglichkeit einer Verhinderung oder Runterschraubung des motorisierten Individualverkehrs wird also ganz außer Betracht gezogen. Damit ist der ganze Wissenschaftlichkeitsanspruch flöten gegangen. Denn nun ist klar, es muss auf jeden Fall gebaut werden. Und da geht das ganze Spiel dann lustig weiter. Selbst also, wenn keine der Varianten zwischen Thuniberg und Kaiserstuhl gebaut würde, müsste doch die bestehende Trasse der B31 West alt ausgebaut werden. Denn die Autos werden ja immer mehr, das steht ja in dem Gutachten drin. Also sind die Planenden nun schon so weit, dass um den Bau nichts drumherum geht. Jetzt muss also, innerhalb der Logik des Gutachtens, muss also abgewogen werden, welche der Varianten den verschiedenen Ansprüchen am besten genügt. Nun werden alle auf die verschiedensten Auswirkungen hin untersucht. So werden die unterschiedlichen Aspekte wie Verkehr, Landesentwicklung und Städtebau, Flächennutzung und Umweltverträglichkeit anhand einer Punkteskala bewertet. Einzeln für jede der Planungsvarianten. Hier zwei Beispiele aus den Bewertungen. Da geht es zuerst, ich muss das mal nachblättern, um das sogenannte Kosten-Nutzen-Verhältnis. Da steht, vielleicht sollte ich dazu sagen, was Monetarisierung ist. Monetarisierung ist die Umwandlung in Geld, also Kosten-Nutzen nach Geld berechnen. Verfahren zur Monetarisierung, steht hier in der Studie, gibt es jedoch nur für einige dieser Aspekte. Eine wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Untersuchung kann daher nicht allein zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. Innerhalb des Kosten-Nutzen-Vergleichs werden allein die Veränderungen der Fahrzeiten monetarisiert. Das ist jetzt sehr interessant. Also das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, dass wenn man die Straße besser ausbaut und verkürzt, also durch die Landschaft knallt, dann wird die Fahrzeit geringer. Und das heißt wiederum, dass die Leute mehr Zeit haben, um zu arbeiten und dass weniger Geld in Benzin geht. Und das ist dann der volkswirtschaftliche Nutzen dieser ganzen Kiste. Ist halt auch schon ganz interessant. Ich will jetzt aber hier noch näher auf das Umweltverträglichkeitsgutachten eingehen. Es ist in der Logik des Gutachtens, und das kann wohl auf alle anderen Fälle übertragen werden, ein Beurteilungsaspekt unter vielen. Das heißt im vorliegenden Fall, dass es völlig egal ist, wie dieses Umweltverträglichkeitsgutachten ausfällt. Die Gewichtung der anderen Beurteilungsaspekte wie Zeitersparnis, Umfahrung von Ortschaften, Landesentwicklung und so weiter, auch die völlige Ablehnung der Trassen durch das Umweltgutachten, die werden also völlig in Kauf genommen. Und im Falle der B31 West fällt das Gutachten so aus. Sämtliche 6 Varianten, die sich zwischen Thuniberg und Kaiserstuhl durchquetschen sollen, werden als total schädlich und unwiedergutzumachende Schäden hervorrufend abgelehnt. Hier einige Auszüge aus dem Umweltgutachten. Das steht also. Mit allen Varianten kann im Planungsabschnitt Umkirch nicht von einer Variantenuntersuchung im eigentlichen Sinn gesprochen werden, da es in diesem Abschnitt nur eine Trassenführung gibt. In diesem Bereich sind keine besseren Alternativen denkbar. Alle anderen Linienführungen wären in diesem Bereich noch schlechter hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt. Daher mussten sie schon vorher prinzipiell aussteigen. Es finden erhebliche Eingriffe in ökologisch wertvolle Bereiche statt, zum Beispiel landschaftsökologische Gesamtbewertung, insbesondere durch den hohen Flächenbedarf, den die Vierspurigkeit der teilweise erforderliche Ausbau, der Neubau von Wirtschaftswegen erfordert. Eine Optimierung der gesamten Linienführung ist nicht mehr möglich. Und weiter heißt es da, bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Untersuchungsgebietes muss erwähnt werden, dass die Landschaft durch die neue Trasse aufgrund des Verlustes von Landschaftselementen und in der Umweltverträglichkeitsstudie genannten negativen Einflüsse eine qualitative Abwertung erfährt. Und noch weiter hinten heißt es, sollte im Bereich Gottenheim-Umkirch doch eine Entscheidung zugunsten eines Neubaus getroffen werden, so muss dies unter dem Aspekt zu erwartender, schwerwiegendster, lokal nicht ausgleichbarer Eingriffe erfolgen. Eigentlich sehr eindeutig. Um es nochmal kurz zu wiederholen, die Variante 0, das heißt also der Ausbau der jetzigen bestehenden B31 Ost alt ist jetzt. Ich fange nochmal an, Entschuldigung. Die Variante 0 ist die jetzt bestehende B31 West, die ausgebaut werden soll. Und genau das ist ja der springende Punkt. Solange mit dem Mäntelchen der Wissenschaftlichkeit Prämissen gesetzt werden, die die weitere Zerstörung von Landschaft und Ressourcen nicht nur billigen, sondern vorantreiben, sich bei der Einschätzung von künftigen Verkehrsbewegungen solcher Studien wie der von Shell bedienen und als Möglichkeit einer Veränderung des Verkehrssystems den öffentlichen Personennahverkehr wieder mit Hilfe einer obskuren Studie leugnen, so lange sollte uns auch nicht verborgen bleiben, dass ein Umdenken in Richtung weg vom motorisierten Individualverkehr einfach nicht gewollt ist. Mit solchen Projekten wie der B31 West neu entfaltet sich wieder die ganze produzierte und gewollte Spirale. Es fängt damit an, dass in einigen Ortschaften das Verkehrsaufkommen unerträglich wird. Die Leute fordern Umgehungsstraßen nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Joviale Spendensammler in Regierung und Verwaltung samt einigen vertrottelten Dorffunktionären lassen sich eine neue Umgehungsstraße planen mit solch willfährigen Windbeuteln als Planer. Selbst gut gemeinte UmweltgutachterInnen werden nur als der Wissenschaftlichkeit dienende KontrahentInnen in das Gutachten integriert, ihre Ablehnung durch abgekartete Sachzwänge in die Bedeutungslosigkeit gedrängt. Jubel, Jubel, dann ist die Straße endlich da. Da eine Studie aussagt, dass mehr als 17,5% des Individualverkehrs nicht auf öffentliche Personennahverkehr verlagerbar sind, wird das sowieso nicht versucht. Dann fahren alle auf der schönen neuen Straße und wieder ist Stau. Irgendwann wird sich dann daran erinnert, dass es mal Bahn und Bus gab, aber die haben sich in vorauseilendem Gehorsam schon Harakiri verübt. Scheißspiel. Aber das Ganze ist ja auch nicht neu. Könnte auch schon 20 oder 30 Jahre her sein. Und die fetten Repräsentationsschwätzer der Umweltmetropole und Umgegend lassen sich feixend auf den schönen neuen Straßen von Weinfest zu Weinfest fahren. Besichtigen die nun verkehrsberuhigten Dorfkerne mit ekelhaften Blumenkübeln und Blasmusik und am nächsten Tag glotzen sie alkoholisiert aus den Käseblättern der Gegend. Thank you. das ist das Lied First I'm an African Man von Taj Mahal. So kommen wir jetzt zu den Veranstaltungen.
Ja, es geht los mit der Wagenburg in Freiburg-Lehen im Zinkland. Da gibt es heute Abend einen Kneipenabend in der Wagenburg ab 20 Uhr. Alle groß und klein laden wir zu uns ein. Freiburg-Lehen im Zinkland.
Eine weitere Fete, ein Kulturfest gibt es im Bürgerhaus im Seepark, veranstaltet von der Libanonhilfe e.V. Ab 20 Uhr wohlgemerkt, und der Eintritt beträgt 6 Mark. Der Erlös dieses Festes dient zur Unterstützung des arabischen Radioprogramms, läuft zweimal wöchentlich bei Radio Dreieckland, sowie der sanitären und sozialen Hilfe im Libanon durch die Libanonhilfe.
Ebenfalls ein Benefizkonzert, ebenfalls zugunsten, diesmal allerdings des gesamten Radios Dreieckland, heute Abend im Blue Monday, 20 Uhr, treten mehrere Bluesbands auf. In der Waldseestraße, das ist also in Litten, da bei Richtung Littenweiler, kurz hinterm Waldsee.
Dann kommen wir nach zu morgen. Morgen Samstag steigt in Offenburg eine Anti-MVA-Fete, das bedeutet Müllverbrennungsanlage. Informationen zur Müllverbrennung, Gruppen, das heißt Musikgruppen und Veranstaltungen. Kurz, Schönes und Wichtiges gibt es da. Wo das stattfindet, das könnt ihr nachfragen beim BUND-Kreisverband, und zwar unter der 0781 25484.
Sonntag, 8.9. auf dem jüdischen Friedhof in Iringen, unter dem Motto Erinnern und Begegnen, findet da ein Konzert statt. Nee, Moment. Ich fange nochmal an. Das ist ein bisschen durcheinander geschrieben hier. Also, am Samstag, den 8.9. um 18 Uhr gibt es auf dem jüdischen Friedhof in Iringen eine Mahnwache. Am Sonntag um 18 Uhr. Dann gibt es unter dem Motto Erinnern und Begegnen in Iringen
Basenweiler
im evangelischen Gemeindehaus ein Konzert von Katrin Müller um 19.30 Uhr. Eintritt 8 Mark. Ja, es ist... Ja, lassen wir es dabei.
Okay, ich denke, wir sind fertig soweit. Verantwortlich heute waren
Fritz,
Dominik
und Christoph. Das war das Info für heute. Wird wiederholt um 12 Uhr morgen. Also morgen wird es wiederholt. Statt Blick in die Woche, die Info-Wiederholung morgen. Und ein neues Info gibt es dann am Montag um 18 Uhr. Wieder neue Nachrichten.
Von Radio Dreieckland.